Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Dunkel war's, der Mond schien helle, schneebedeckt die grüne Flur, als ein Wagen blitzeschnelle langsam um die Ecke fuhr. Drinnen saßen stehend Leute, schweigend ins Gespräch vertieft, als ein totgeschossener Hase auf der Sandbank Schlittschuh lief. So beginnt eins der bekanntesten Scherzgedichte von einem unbekannten Autor, vielleicht war es sogar eine Autorin. Wir werden sehen. Zum Büchermarkt heute, zu den monatlichen besten 7 der Deutschlandfunk-Bestenliste, begrüße ich herzlich in München Christiane Raabe, die Direktorin der Internationalen Jugendbibliothek, und am Mikrofon ist Ute Wegmann. Christiane Raabe, es ist die dunkle Jahreszeit und dennoch eine so erhellende vorweihnachtliche, in der alles an Lichtern und Kerzen aufgefahren wird, um der Dunkelheit entgegenzuwirken. Wie wirkt denn die IJB dieser Dunkelheit entgegen? Haben Sie eine schöne Ausstellung?
Eine wunderbare Ausstellung. Reinhard Michel, das ist ein sehr, sehr erfolgreicher Illustrator aus München, aber aus Bayern, aber darüber hinaus auch durch den Findefuchs bekannt. Sehr skurrile, witzige Illustrationen, die sind zu sehen. Und darüber hinaus gibt es internationale Weihnachtsgeschichten, mit denen wir auch ein bisschen die Dunkelheit erhellen wollen.
Dunkel zwar, aber wir haben es gehört, der Mond schien ja bekanntermaßen helle, und so haben wir heute Bilderbücher, die sich mit dem Mond und der Nacht beschäftigen. Das alte, aus dem Volksmund überlieferte Gedicht, vermutet wird, dass es aus dem 19. Jahrhundert stammt, das unterschiedlich viele Strophen je nach Fassung aufweist. Mit diesem Gedicht hat sich der Autor und Übersetzer Uwe Michael Gutschan beschäftigt. Er hat es weiterdichten lassen von Paul Maar, Susanne Kreller, Heinz Janisch, Nils Mohl, Elisabeth Steinke, Kellner und Michael Rohr, Michael Augustin und Inge Meyer-Dietrich, Laura Depperschmidt und Manfred Schlüter. Keine der vierzeiligen Strophen ist jedoch gekennzeichnet. Das Ganze ist kolossal paradox bebildert von Jens Rasmus. Aber beginnen wir mit dem Text. Wie funktioniert die Weiterdichtung?
Na, das Wunderbare ist, dass wir 34 Versionen dieser Quatschgedichte, dieser Widerspruchsgedichte haben und nicht erkennbar ist, wer es geschrieben hat. Die alten, bekannten Verse werden gemischt mit den neuen und letztendlich werden die Formen des Widerspruchs immer wieder aufgenommen. Das ist Zeit, Tag, Nacht, hell, dunkel, groß, klein, süß, sauer und so weiter. Aber was wunderbar ist, dass einige eben eine lyrische Anverwandlung dieser Volkspoesie machen, die ja doch relativ einfach von der Konstruktion sind. Ich möchte eins vorlesen, weil es wirklich einen richtigen lyrischen Zauber entwickelt. Das heißt dort: hitzefrei, ein Schneesturm jagte Trockenobst vom Fliederbaum und ein Wanderschuh verhakte sich im Berg aus Badeschaum. Ich finde es wunderbar. Und darüber hinaus findet man sehr, sehr viele Anspielungen. Also wer beispielsweise Krüss kennt, der wird Möpse und Schnäpse wiedererkennen. Und auch sprachspielerisch ist das plötzlich: Krokodile unter Tränen lachen sich das Fell kämmen und solche Dinge. Also man merkt einfach, dass alle, die da mitgearbeitet haben, einen ungeheuren Spaß hatten.
Jens Rasmus, der uns schon lange als Illustrator bekannt ist, auch mit eigenen Büchern, aber auch mit Bebilderungen, hat hier ein Feuerwerk entfacht. Er greift die Paradoxie auf und führt sie mit seinem ganz eigenen Humor weiter. Eins meiner Lieblingsbilder ist der Mann mit der Glatze, der seinen Bart kämmt und mit seiner toten Katze ein Bier trinkt, die bei Rasmus mit einem auberginefarbenen Umhang versehen ist und kleine Vampirzähne hat. Was hat Ihnen am besten gefallen von den Bildern?
Ich finde, jedes Bild ist ein solches Erzählbild mit so viel Widersprüchlichkeiten, weil ja Rasmus letztendlich dieses Prinzip des Paradoxen weitererzählt, indem er sehr stark mit surrealen Elementen arbeitet. Ich finde ganz toll dieses Asphalt, dieser heiße Asphalt, auf dem ein Spiegelei gebacken wird, und da kommen Menschen und haben einen riesigen Salzstreuer, mit dem dieses Spiegelei dann noch gesalzen wird. Das finde ich sehr, sehr schön. Aber auch, im Grunde genommen ist jedes Bild eine eigene Welt, ein eigener Erzählkosmos. Und es gibt natürlich auch wieder die üblichen Anspielungen an die zerrinnenden Uhren von Salvador Dali. Irgendwo habe ich gedacht, dass die Emma, die Lokomotive von Michael Ende, da irgendwo ins Wasser fährt. Aber man kann unendlich viel entdecken und hat viel, viel Spaß. Und darüber hinaus ist es aber überhaupt nicht derb, sondern es entwickelt eine Poesie. Das hat mir sehr gut an diesem, sowohl an den Bildern als auch an den Texten gefallen.
Dunkel war's, der Mond schien helle. Herausgegeben von Uwe Michael Gutschan, illustriert von Jens Rasmus, Aladin Verlag, 40 Seiten ab 4. Von dem einen Mond zum nächsten, ein Kleid für den Mond. Die bekannte österreichische Künstlerin Linda Wolfsgruber hat frei nach einem Märchen von Ludwig Auerbacher, das ist ein deutscher Schriftsteller und Lehrer gewesen, geboren 1784, gestorben 1847, hat sie ein Bilderbuch entworfen. Man kennt diesen Schriftsteller durch im Volkston verfasste Erzählungen. Bekannt wurden die sieben Schwaben. Nun aber der Mond, in einer Vollmondnacht sieht er die Menschen in schönen Kleidern und wünscht sich ebenfalls eins. Ein Schneider bietet sich an, nimmt Maß. Eine Woche später soll Anprobe sein, aber oh Wunder, der Mond hat immens abgenommen. Immer mehr muss der Schneider vom Stoff wegnehmen, wundert sich, ob er sich vermessen habe, bis schließlich nur noch ein Streifen übrig ist. Und bei der nächsten Anprobe hat der Mond wieder zugenommen. Linda Wolfsgruber, Christiane Rabe, arbeitet mit Collagen. Wie inszeniert sie den Wunsch des Mondes und die Arbeit des Schneiders?
Ja, das macht sie wirklich in einer hochästhetischen Art und Weise. Sie hat im Grunde genommen, wechselt sie zwischen Tag- und Nachtbildern. Die Nachtbilder haben immer einen schwarzen Sternenhimmel, wahrscheinlich eine Fotografie. Und dann gibt es für den Tag eine ganz monochrome, helle Fläche. Und da setzt sie dann ihre Collagen in Szene. Das heißt, es sind Papierfiguren, das sind natürlich für den Schneider diese Stoffmuster, die teilweise mit Blumen, mit verschiedensten Mustern gestaltet sind. Sie setzt Fotografien ein. Sie hält überhaupt keine zeitliche Konsistenz ein, sondern da wird also aus dem Mittelalter und aus der Gegenwart, also aus verschiedensten Zeitebenen, mischt sie alles zusammen. Und das, was die Geschichte zusammenhält, ist das Maßband. Mit diesem Maßband bewegt sich nämlich der Schneider zwischen dem Mond und der Erde hin und her und vermisst. Und irgendwie ist es ja auch nicht nur eine Geschichte darüber, dass man so sein soll, wie man ist, sondern es geht ja auch so untergründig um die Vermessenheit der Menschen, die nun diesen Mond meinen, vermessen zu können. Und das ist ganz zauberhaft, vor allem wie dieses Kleid gestaltet ist. Es ist nämlich kein Kleid, sondern letztendlich ist es ein großer Blumenfächer, der um den Mond herum sich entwickelt. Das ist farblich sehr schön. Am Ende ist es aber so eine Art, ja, so ein pelziger, sehr weicher Filz, mit dem der Mond sein Kleid und damit seine Strahlkraft entwickelt und mit dem er dann auch sehr zufrieden sein kann.
Ein Kleid für den Mond von Linda Wolfsgruber, Jungbrunnen Verlag, 24 Seiten, auch dieses Buch ab 4. Wir bleiben im nächtlichen Setting und gehen in ein sehr großes, dunkles Haus. Doch und ein Mädchen, die sich über uns als Besuch freut, sie öffnet uns die Tür. Sie hat gehört, dass in diesem Haus Gespenster sein sollen, aber sie hat noch keins gesehen, weiß auch gar nicht, wie die aussehen und wie die überhaupt leben. Überall hat sie schon nachgeschaut, aber kann es vielleicht sein, dass die Gespenster mit dem Mädchen Versteck spielen? Da ist ein Gespenst im Haus. Wie bringt Oliver Jeffers auf dem Weg durch das Haus Mädchen und Gespenster zusammen oder eben auch nicht, Christiane Rabe?
Ja, eben auch nicht, das ist der Witz. Ich glaube, dass dieses Mädchen schon lange in diesem Haus wohnt. Das ist ein bisschen rätselhaft, weil das ein altes Haus ist, sie ganz alleine. Und sie lockt uns herein, uns Betrachter, indem sie sagt, komm, ich möchte euch mal hier mit auf die Suche nehmen. Und sie tritt in einen Dialog mit den Lesenden und sagt, Mensch, so könnten sie aussehen und so weiter. Das ist insofern witzig, sie spricht uns immer an und dann gibt es Transparenzfolien. Man sieht hinein in einen Raum, in ein Teezimmer, in ein Kaminzimmer, in eine Bibliothek zum Beispiel. Das sind historische Aufnahmen, sehr ästhetisch, sehr schön gemacht. Und da steht dieses kleine Mädchen, guckt uns an und daneben ist eine Transparenzfolie. Unter der steht der Text. Die blättert man um und dann sieht man irgendwo ein Gespenst, manchmal auch zwei. Die sind sehr nett gemacht, so kleine Wesen, sehr witzig. Das heißt, wir wissen, wo das Gespenst ist oder die Gespenster, das Mädchen nicht. Und das wird ein Spiel, was ungeheuer komisch ist, weil die Gespenster mit uns nämlich so etwas wie eine verschwörerische Gemeinschaft aufnehmen, mit uns Lesenden. Wir wissen nämlich immer, wo sie sind und wir möchten dem Mädchen zurufen, komm, guck doch, da hinten, da hat's die Kette an, dreh dich doch bitte nur einmal um und das Mädchen sucht weiter, es ist auch so ein bisschen gemein. Aber was mir eben wirklich auch als Lösung so toll gefällt an dem Buch, ist diese Idee mit der Transparenzfolie. Nämlich dadurch ist so die Immaterialität dieser Gespenster, gibt sie denn wirklich? Ne? Ein bisschen bleibt das ja offen, ne? Weil man diese Transparenzfolie umlegt, also auf das Bild legt, dann sieht man die Gespenster. Aber sind sie wirklich existent. So ein bisschen was bleibt da offen.
Schön, wie Jeffers mit verschiedenen Materialien arbeitet, denn das Haus, Sie haben es schon gesagt, das sind Fotos, das Mädchen ist gemalt, dann haben wir noch diese transparenten Folien, ein originelles, hochformatiges Buch mit einem spannenden Haus und niedlichen, gar nicht furchteinflößenden Gespenstern. Da ist ein Gespenst im Haus von Oliver Jeffers, aus dem Englischen von Katharina Naumann, von Hacht Verlag, 80 Seiten, auch dieses Buch ab 4. Das waren die Bücher für die Jüngeren. Nun kommen wir zur Jugendbuchabteilung. Die Kinder- und Jugendbuchautorin Antje Bohnes, geboren 1970, studierte Philosophie und Anglistik und lebt jetzt in Berlin. Nebenan und doch weit weg ist ihre Geschichte einer 12-Jährigen, die mit Eltern und Bruder nach Krakau zieht und doch die Neue, die Fremde ist. Ein Roman über einen Neubeginn in einem fremden Land, ein Perspektivwechsel, Christiane Raab?
Ein Perspektivwechsel, und zwar ein ungewöhnlicher, weil in der Regel wird erzählt, wie jemand nach Deutschland kommt und dann die Fremdheitserfahrungen werden danach erzählt. Hier ist es umgedreht. Hier ist ein Mädchen, was nach Polen geht. Polen ist jetzt überhaupt nicht attraktiv. Sie hört von den Eltern einer Freundin, die eben diese ganzen Stereotype über Polen weiter erzählen, dass die von den EU-Geldern leben, dass sie letztendlich faul sind, dass es dort überhaupt nicht attraktiv ist. Also das scheint kein sexy Land zu sein. Und das weiß Edith, das Mädchen, als sie dorthin kommt. Und sie lehnt alles ab, sie lässt alles hinter sich und erlebt alles zum ersten Mal. Sie muss sich in dieses Zungenbrecherland, so wird es bezeichnet, das finde ich sehr schön, weil Polnisch ist in der Tat ja nicht so einfach mit den vielen Konsonanten. Darüber hinaus, also sie versucht, sich dort einzuleben und alles ist irgendwie das erste Mal. Und sie merkt, was es heißt, kulturelle Identität ja zu finden, ne? Weil sie immer zwischen dem Polnischen und dem Deutschen, also was ist die Sprache, inwieweit ist die Sprache wichtig für das, was ich bin. Das wird sehr, sehr schön und auch sehr sensibel beschrieben im ersten Teil dieses Buches, was dann Fahrt aufnimmt, weil dann kommt nämlich die deutsch-polnische Geschichte dazu, auch die jüdische Geschichte. Und das ist eigentlich dann der zweite Teil des Buches, der mit dieser Suche nach sich selbst verbunden wird.
Ja, das Mädchen findet hinter einer Wand in dem Haus, das die Familie bezieht, ein Versteck. Es war wohl mal einst ein Versteck für ein jüdisches Kind. Sie findet Briefe. Ist dieser Brückenschlag gelungen?
Also für uns, die wir die Geschichten kennen, ist es erwartbar. Ich habe sofort, als ich diesen Hohlraum hörte und dann wird vorher über Krakau und Auschwitz ist ja direkt neben Krakau, wissen wir, dass das sozusagen das Symbol für die Shoah, für den Holocaust ist. Da ahnt man schon, dass das wahrscheinlich ein Versteck ist. Wir haben diese so etwas schon öfter gehört. Das heißt, für mich war das etwas erwartbar. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das für Kinder und Edith ist überhaupt nicht bis jetzt mit der deutschen Geschichte bekannt gemacht worden. Sie weiß nichts über den Krieg, sie weiß nichts über den Holocaust und wird jetzt auf diese Art und Weise hineingezogen in diese historische Geschichte, indem sie die Briefe findet und mit ihren Freunden anfängt, sich auf die Spur zu machen, herauszubekommen, was steckt eigentlich dahinter und feststellt, dass da ein jüdischer Junge versteckt war. Das ist, glaube ich, so als ein Weg, über die deutsch-jüdische Geschichte zu erzählen, macht es auch Sinn.
Noch ganz kurz was zum formalen Aufbau. Wir haben ja auch nicht nur einen Perspektivwechsel, sondern einen formalen Wechsel. Wir haben eine Erzählebene und eine Tagebuchebene. War das notwendig, zwei Ebenen zu entwickeln? Und wie erzählt sich das? Ganz kurz vielleicht nur noch.
Ganz kurz. Fand ich spannend. Eine Ich-Erzählung und dann eine Ich-Erzählung nochmal im Tagebuch. Ja, es wird im Tagebuch oft wiederholt, was man vorher schon gelesen hat, aber dort vertieft Edith das, was sie erlebt. Sie ordnet es ein, sie kommentiert es, reflektiert es und lädt es auch emotional ein und damit werden wir als Leserinnen und Leser sehr viel stärker an das Seelenleben von diesem Mädchen herangeführt. Also das finde ich formal wirklich sehr spannend.
Nebenan ist doch weit weg, so der Titel des Jugendromans von Antje Bohnes mit Schwarz-Weiß-Bildern von Michael Tschitschka, einem Illustrator und Lehrbeauftragten für Illustrationen. Erschienen in der Reihe Hansa bei DTV, 304 Seiten ab 11 Jahren. Um Heimat ging es in diesem Roman in gewisser Weise, um Heimat geht es auch im nächsten Buch. Der Geschmack von Aprikoseneis von Feurat Alani und Leonard Cohen. Ein Mann flieht aus seiner Heimat Irak nach Paris, lässt seine Brüder, seine Familie zurück und viele Jahre später, nämlich 1989, kehrt zuerst sein 10-jähriger Sohn zurück, lernt die Familie kennen und das Land seines Vaters. Bagdad, die Onkel, Armut, Fremdheit, aber auch den einzigartigen Geschmack von Aprikoseneis. Wenn er das nächste Mal dorthin fährt, ist das Land im Krieg. Ein UN-Embargo führt zu Hungersnöten und zum Tod vieler Menschen. Das Land, wie es einmal war, wird allmählich verschwinden. Feurat Alani erzählt seine Geschichte in 1000 Notizen mit jeweils 3 Zeilen. Christiane Rabe, Leonard Cohen, französischer Illustrator und Animationsfilmer, hat sehr viele Bilder dazu geliefert. Wie sind Sie diesen autobiografischen Notizen gefolgt?
Also es ist ein absolut ungewöhnlicher autobiografischer, eigentlich ist es eine Twitter-Reportage, so würde ich es bezeichnen. Es sind nämlich 1000 Twitter-Posts, die wir hier lesen. Und man sieht, dass der Feurat Alani ein Kriegsreporter war. Das heißt, er ist später als Kriegsberichterstatter in dem Irak gewesen, hat sich wirklich großen Gefährdungen ausgesetzt. Und das verbindet er mit seiner persönlichen Geschichte, weil die Familie eben aus dem Irak kommt und er dort, mir kommt es vor, dass eigentlich jeder Zweite in irgendeiner Art und Weise mit ihm verwandt war oder ist. Das sind die Cousins und so weiter. Das letztendlich der irakischen Gesellschaft spiegelt sich wieder in dieser Familiengeschichte, die auch sehr, sehr unterschiedlich sind. Welche Hintergründe sie haben, wie sie politisch eingestellt werden und so weiter. Das ist unheimlich spannend. Das heißt, wir haben hier diese Verbindung der Familiengeschichte und einer sehr, sehr starken Anteilnahme an dieser unglaublichen Gewalt- und Zerstörungsgeschichte des Iraks, in der letzten 40 Jahre, die dort aufgezeigt werden. Und das Ganze kann man beschreiben als eine Art Klage letztendlich dessen, was da passiert ist in diesem Land, was er als Kind erlebt hat und verbindet mit diesem Aprikoseneis, dem Duft von Aprikoseneis, was für ihn der Duft von Bagdad ist, und den Fußballspielen mit den Cousins auf den Plätzen. Damit beginnt es 89 und am Ende haben wir die totale Zerstörung der staatlichen Ordnung. Ganz viele Menschen sind gestorben. Dieses Irak gibt es nicht mehr. Also das ist ungeheuer spannend und man lernt auch sehr viel. Das hat auch einen Sachbuchcharakter, weil es neben diesen emotionalen Elementen eben auch immer wieder erklärt, uns erklärt, was ist eigentlich passiert? Was war das Embargo? Was war Öl für Lebensmittel? Dieses UN-Abkommen. Was ist das eigentlich gewesen, weil wir vieles gar nicht mehr so präsent haben?
Welche Bilder findet denn Leonard Cohen?
Das ist unglaublich stark. Also er hat teilweise ganzseitige Abbildungen, dann hat er wieder so comicartige Panel, in denen er eine ganz bestimmte Szenen herausgreift und die nochmal intensiv nacherzählt. Das sind Bilder, die von hell und dunkel leben. Es sind Soldaten, Panzer, Explosionen, vermummte Extremisten, Soldaten. Also es wird in einer Intensität auch die Gewalt auf der einen Seite, aber dann auch wieder das Helle des Familienlebens, wenn man dort sich freut, zusammen wiedergegeben, bebildert. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das ist eine ganz, ganz starke, intensive Bebilderung dieser Twitter-Reportage.
Berührend die Trauer über den Verlust eines Landes, wie Feurat Alani selber sagt, dass es nicht mehr gibt. Der Geschmack von Aprikoseneis von Feurat Alani und Leonard Cohen, aus dem Französischen von Annette von der Weppen, Karl Rauch Verlag, 176 Seiten, ab 14. Die Folgegeschichte hat sicherlich auch autobiografische Züge. Seid befreit, so der Titel eines Comics von Sandra Rummler, geboren 1976 in Ost-Berlin, Grafikerin und Pädagogin, die uns mit der Geschichte von Mo in den Sperrbezirk der Berliner Mauer führt und die uns noch einmal den Mauerfall und die Folgen nachempfinden lässt. Auch das Land, in dem das Mädchen Mo aufgewachsen ist, verschwindet 1989. Und danach beginnt ein völlig anderes Leben. Ungewöhnliche Bilder, Malereien, viele Nachtszenen. Wovon erzählt Sandra Rummler und wie?
Ja, das ist tatsächlich ein ganz autobiografische Graphic Novel. Sie hatten das ja eben schon erzählt. Letztendlich geht es um das Erleben einer Jugendlichen des Mauerfalls, der Zeit vorher, der Zeit nachher. Und für uns ist der Mauerfall eine Zeitenwende, eine Aufbruchsstimmung. Und das Interessante ist hier, dass von dieser Aufbruchsstimmung überhaupt nichts zu spüren ist. Es ist ein letztendlich sehr düsteres Buch. Man sieht, dass diese Jugendliche, dieser heranwachsende Mensch, den Unsicherheiten, den Verwerfungen, diesem anarchischen Chaos ausgesetzt ist und völlig wurzellos zwischen diesen beiden Welten, dem West-Berlin und Ost-Berlin hin und her, die Zeit danach erlebt. Das erlebt sie als eine Zeit der Verwerfungen, der Unsicherheit, des anarchischen Chaos. Sie erlebt es aber auch als eine Zeit der Ausgrenzung. Sie wird als Ossi beschimpft. Sie beobachtet sehr, sehr genau, was sich dort in West-Berlin tut. Szenen wie, es wird auf der Straße Hip-Hop getanzt, sie sieht das erste Mal Obdachlosigkeit, Prostitution. Sie wird Teil einer U-Bahn-Surfer-Gruppe, die sich dort den Gefährdungen, diesen Reiz dieser Todesgefahr auch aussetzt. Sie wird sich anfreunden mit Hausbesetzern in ihrer Umgebung. Sie ist ja direkt an der Mauer aufgewachsen und die maroden, zerstörten Häuser werden jetzt neu besetzt von Außenseitern, mit denen sie sich anfreundet. Also ist es so ein Leben, was irgendwo immer auf der Suche ist, aber keine Verwurzelung findet. Und das endet dann auch in einem Selbstmordversuch, der nicht gelingt. Und da beginnt es, sie wird gerettet eigentlich dann durch eine erste Liebe.
In ganz seltenen Augenblicken gibt es eine Art Sehnsucht. So heißt es dann in dem Comic, nur für einen Tag und eine Nacht wünschte sich vielleicht die alte Heimat zurück. Aber sicher nicht den Fahnenappell, der ja lautete, seid bereit, und auf den man antworten musste, immer bereit, sondern sicher eher dem Titel folgend, seid befreit. Seid befreit von Sandra Rumler, Avant Verlag, 264 Seiten ab 14. Wir bleiben im Osten, in der DDR, in den 70er Jahren. Der Freund der 16-jährigen Erzählerin hat sich in den Westen abgesetzt und sie wird danach als IM angeworben. Gita See erhielt den Preis der Jürgen-Ponto-Stiftung und den Aspekte-Literaturpreis und war auf der Longlist des Deutschen Buchpreises, ein viel diskutiertes Debüt. Die Autorin Charlotte Gneuss, 1992 in Westdeutschland geboren, schreibt über das Land, in dem ihre Eltern aufwuchsen und das es nicht mehr gibt. Was für eine Geschichte haben wir hier?
Hier ist eine ganz konzentrierte Erzählung über das DDR-Innenleben der 70er Jahre. Das ist eine Zeit des Stillstandes eigentlich. Und das, was ich großartig finde, dass die Autorin, die ja recht jung ist, diese Geschichte sehr frisch, beinahe gegenwärtig erzählt. Es ist eigentlich auch ein Sommerroman, es ist ein Familienroman, aber es ist ein Roman, der um die Verführung geht, also um die DDR-Geschichte. Etwas, was wir im Prinzip auch können, dass ein Stasi-Mitarbeiter eine junge Frau anwirbt. Also ihre seelisch schwierige Situation, ihr Freund hat rübergemacht und sie leidet unter der Situation, dass der von ihr doch sehr geliebte und sehr sensible Paul nicht mehr da ist und ihr geht's einfach nicht gut. Und in dieser Situation wird sie dann, was sehr perfide ist, von einem Stasi-Mann angeworben. Und dieser Stasi-Mann ist eben nicht das, was wir so holzschnittsartig uns vorstellen. Der ist charmant, der lächelt viel, er ist kultiviert, er hört klassische Musik. Und in diese Fänge kommt sie. Und da wird unglaublich gut erzählt, wie auf der einen Seite diese Jugendlichen in ihrer Community versucht zu überspielen, was sie eigentlich bewegt. Also sie macht alles mit, den ganzen Quatsch in der Schule. Es ist Hochsommer, es ist irgendwie auch eine Leichtigkeit des Sommers und gleichzeitig im Untergrund ist sie jetzt in den Fängen dieses Stasi-Mitarbeiters und beginnt zu plaudern, scheinbar harmlose Dinge auszuplaudern und damit wird sie etwas antreten, was dann am Ende zu einem ganz überraschenden und heftigen Countdown führt.
Ein schöner Ton, sehr lakonisch, über den Alltag im Sozialismus. Gittersee von Charlotte Gneuss, Fischer Verlag, 240 Seiten, ab 14. Das waren die besten 7 im Dezember. Ich danke der Jury, besonders Christiane Rabe, die aus München zugeschaltet war. Nächste Woche zu Gast an dieser Stelle die Kinder- und Jugendbuchautorin Nicola Huperts. Heute gibt es noch eine Überraschung. Es folgt eine 8. Buchempfehlung, denn seit gestern hören Sie im Büchermarkt wieder den Deutschlandradio Adventskalender. Nun also mein Kollege Jan Drees mit seiner Weihnachtsbilderbuchempfehlung. Danach folgt Computer und Kommunikation. Einen schönen ersten Advent wünschen
Christiane Rabe
und Ute Wegmann. Adventskalender.
Guten Tag, ich bin Jan Drees, Literaturredakteur beim Deutschlandfunk und ich verschenke dieses Jahr Coralie Bickford Smiths bibliophiles Bilderbuch Das Eichhörnchen und der verlorene Schatz. Die braune Herbstfrucht erscheint dem putzigen Tierchen erstmal bedroht. Ich muss meine Eichel verstecken, weit weg von gierigen Augen und hungrigen Mäulern, sagt das Eichhörnchen, das nach einem langen Winter verdutzt dasteht. Die zuvor so sorgsam vergrabene Eichel ist verschwunden und es muss ein weiteres Jahr vergehen, bis das Tier ahnt, was mit der vergrabenen Eichel unter der Erde geschehen ist. Denn wenn sich alles immer wieder verwandelt, kann sich dann auch eine Eichel verwandeln? Das Eichhörnchen und der verlorene Schatz funktioniert durchaus ohne Worte. Man braucht nicht zwangsläufig den Text. Es ist ein echtes Bilderbuch und es mag ein doppelter Spaß sein, Kindern eben nur diese Bilder zu zeigen, um sie nach ihrer Version der Geschichte zu fragen. Diese erzählt auf poetische Weise von Hoffnung und vom Leben an sich, vom Neuwerden und Vergehen. Die Autorin Coralie Bickford-Smith, sie gilt als die Queen schön gestalteter Bücher, hat gestalterisch groß aufgefahren. Das Bilderbuch wurde in 4 Vollfarben gedruckt, der Umschlag ist ein geprägter Leineneinband. Der Faden der Heftung wurde in diesem Fall auf Wunsch der Autorin dem Einband angepasst und ist orange statt weiß. So ist nicht nur die Eichel ein Schatz, sondern das Bilderbuch selbst. Ich verschenke das Eichhörnchen und der verlorene Schatz, dieses bei Insel Berlin erschienene und von Stefanie Jacobs übersetzte Bilderbuch einer guten Freundin, die ebenso wie ich im Innersten ein springendes, staunendes Kind geblieben ist.